Herzlich willkommen zu Kummer und Bergfest, dem Börsenpodcast zur Börsenmitte. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, eine spannende Börsenwoche ist bereits zur Hälfte, ja, überstanden, wenn man so will. Aber auch die letzte Hälfte der vergangenen Handelswoche, die hat es wirklich in sich gehabt. Und ich würde vorschlagen, ich mache an dieser Stelle wieder den gewohnten Rückblick, um mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was eigentlich gerade so an den Börsen los ist. Wir hatten in der vergangenen Woche, man kann quasi sagen, kurz nach der Podcast-Aufnahme, die ersten Zweifel an der Insolvenz bzw. Bonität von zwei auf dem Private Equity und Startup-Finanzierungsbereich spezialisierten Banken. Das ist einmal die Silicon Valley Bank in Amerika und die Signature Bank gewesen. Beides eher aus dem Bereich der Fintech-Finanzierung bzw. sich als Fintech positionierende Bank. Und beide sind im Zuge der Zinsanhebungen, die in den USA stattgefunden haben, doch sehr stark in Schlagseite getreten. Bei der SVB, also bei der Silicon Valley Bank, da gibt es einen kleinen Fun-Fact, da ist der ehemalige CFO von Lehman Brothers der Chief Admin Officer oder sowas gewesen, wie auch immer, also auf dem C-Level. Und von daher, war das sozusagen schon eine Überraschung, was dort eben sich dann ereignet hat. Im Vorfeld hatte man gesagt, ja, die Turbulenzen, die entstehen könnten, beziehungsweise die Folgen aus den möglichen Insolvenzen von diesen beiden Banken sind verkraftbar. Das wäre sozusagen nur ein Sturm im Wasserglas. Und die US Fed hat sich dahingehend so auch positioniert, dass man gesagt hat, man schaut dem ganzen Treiben zu, wird aber keine größeren Interventionen vornehmen und entsprechend dann sich dieses ganze Schauspiel weiter ansehen. Das hat man auch getan, bis dann am Wochenende sich doch so ein bisschen die Wogen überschlagen haben und eigentlich aus dem Sturm im Wasserglas wirklich ein handfester Orkan an den Finanzmärkten geworden ist, was natürlich sich direkt in den Preisnotierungen am Freitag dann gezeigt hatte und übers Wochenende wirklich hochgekocht ist, dass also hier die wüstesten Spekulationen einhergingen. Man hatte dann eben, wie es dann an den Börsen so üblich ist, allerlei Mutmaßungen und Annahmen getroffen, sodass dann auch die US-Fed das Gefühl hatte, man muss intervenieren. Und hier ist halt auch nochmal ganz wichtig, man hat nicht in dem gleichen Rahmen interveniert bzw. eingegriffen, wie damals bei der Finanzkrise 2007, 2008. Also man hat keinen wirklichen Bailout vorgenommen. Das heißt, man hat hier sich nicht mittels Eigenkapital an den Banken beteiligt und hat dadurch dann die Position der Banken gestärkt, sondern man hat am Wochenende eilends den Einlagengebern, also den Kunden, eine Art Garantieversprechen gegeben, dass die Einlagen sicher sind und zwar in unbegrenzter Höhe. Und auch in den USA ist es so, dass man dort keinen Einlagensicherungsfonds hat wie jetzt hier in Europa, sondern eher so eine Art, wie nennt man auf Privatebene organisierten Versicherung eher, die dann eben bestimmte Einlagenhöhen bei den Banken absichern. Und die hatte man dann eben von Seiten der US-Fed sozusagen ausgebaut und gesagt, egal wie viel Geld bei den Banken jeweils geparkt sind, die Kunden bekommen ihre Gelder zurück. Das hat die US-Fed natürlich nicht so gemacht, weil sie gerade in Gönnerstimmung war, sondern einfach, weil man davon ausgegangen ist, dass die Assets, also die Vermögenswerte, die von den Banken gehalten werden, ausreichend sind, um die Einlagen, die von den Kunden getätigt wurden, entsprechend decken zu können und dass man hier dann eben keine große Finanzierungslücke entsprechend sieht. Die SVB, die Silicon Valley Bank, die hatte halt einen Großteil ihrer Einlagen von den Kunden an den Mortgage-Backed Security-Märkten angelegt und hatte da eben versucht, diese teilweise synthetischen Aktien- oder Hypothekenpakete wieder zu verkaufen. Und das natürlich dann in solch einem Umfeld im steigenden Zinsen, beziehungsweise dann, wenn sowieso Unsicherheit an den Märkten ist, teilweise sehr, sehr schwierig, dann einen Käufer zu finden. Demzufolge war nachzuvollziehen, dass hier sozusagen eine Art zeitliche Prolongation stattgefunden hat von Seiten der US-Fed, dass man den Banken einfach mehr Spielraum, mehr Luft zum Atmen gegeben hat, um eben im Endeffekt die Abwicklung wirklich geordnet und im Endeffekt auch sauber vollziehen zu können. Es kam dann am Montag eine leichte Erholungsrallye, würde ich mal sagen, beziehungsweise leichte Erholungstendenzen rein. Man hat also gesehen, dass so ein bisschen die ersten Wirrungen weg waren, aber dann hatte sich das Ganze verstärkt, weil nämlich auch andere kleinere und mittelgroße Banken aus den USA, deren Namen man teilweise gar nicht kannte, First Republic Bank, Pacific Western und andere Banken, die eher aus dem mittleren Bereich kamen, die sind dann tatsächlich in Schlinger geraten und deren Aktienkurse sind dann teilweise vorbörslich bis zu 60% abgestürzt. Ich hatte mir am Montag mal die Mühe gemacht und die vorbörslichen Handelsaktivitäten in den USA angesehen und da waren wirklich, ich glaube, von 10 Werten 8 aus dem Finanzsektor, 8 Unternehmen aus dem Finanzsektor, also alle sozusagen aus dem Bereich der mittelgroßen Banken und alle 8 Unternehmen waren im Bereich von 20-60% im Minus. Also man sieht, dass hier wirklich ganz, ganz große Nervosität und Unsicherheit in den Märkten waren. Und diese Unsicherheit führte eben wirklich dazu, dass die Marktteilnehmer sich im großen Stil, im großen Ausmaß von nicht nur amerikanischen Banken, sondern eben auch von europäischen Banken getrennt haben, weil man eben hier die Erfahrung aus den Jahren 2007, 2008 herangezogen hat, wo man eben sieht, dass eben Finanzmärkte nicht isoliert betrachtet werden können. Das heißt, wenn eben ein Sektor, wenn eben eine Volkswirtschaft Probleme hat, dann pflanzt sich das eben über Geschäftsbeziehungen, über Gläubigerverhältnisse, natürlich auch auf andere Institute fort. Und demzufolge ging sozusagen hier diese Feuerwalze dann auch über auf den europäischen bzw. auf den asiatischen Handel und führte halt doch zu erheblichen Kursverlusten in dieser Region. Auch die Deutsche Bank, die Commerzbank, teilweise wirklich massiv unter Druck. Hier hat man teilweise zweistellige Kursverluste gesehen, Commerzbank teilweise über 10% im Minus und auch die Deutsche Bank konnte hier mit am minus 8 bzw. minus 9% locker mithalten. Am Dienstag gab es dann so eine leichte Erholung. Das Ganze ging auch wieder aus den USA aus, weil doch viele Banken aus dem Segment gesagt haben dann oder darauf hingewiesen haben, nee, ist alles nicht so schlimm, wir bekommen das hin, sind alles Spekulationen. Im Endeffekt ist nicht so schlimm, die Gegenbewegung setzte ein. Auch im deutschen Markt konnte man entsprechende Erholungstendenzen sehen. Die zuvor eher stark unter Druck geratenen Finanzinstitute konnten im Kurswert wieder ganz gut zulegen. Und eigentlich dachte man, das wäre die kürzeste Finanzkrise gewesen, die man bisher in der Finanzwelt, Finanzgeschichte gesehen hatte. Aber dann wurde die Rechnung doch ohnehin wirt gemacht und das Ganze ging jetzt am Mittwoch heute sozusagen weiter. Und da kramte man etwas tiefer in der Mottenkiste und zog einfach wieder die gute alte Credit Suisse hervor, die Schweizer Traditionsbank. Und was zuerst dort passierte, auch dieser Mechanismus nicht neu und unbekannt. Auch damals 2007, 2008 ein bekanntes oder beliebtes Mittel, beziehungsweise nachher auch in der Euro-Krise gerne mal benutzt, die sogenannten CDS. Das heißt, die Credit Default Swaps, das sind sozusagen Versicherungsmöglichkeiten auf Anleihen, die man eben entsprechend kaufen kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Anleihegläubiger bin, das heißt, ich habe Anleihen von einem Institut gekauft, dann kann ich diese absichern über einen sogenannten CDS. Das bedeutet, ich nehme das Risiko, was ich eben habe und gebe das an einem anderen Risikonehmer, der also Lust hat, dieses Kreditrisiko zu tragen, weiter und bekomme dafür dann sozusagen, oder derjenige bekommt dafür einen Obolus, und zwar diesen Swap-Satz, den man eben dann dafür bezahlt. Eigentlich ist es sozusagen wie eine Art Termingeschäft. Man schließt also sozusagen einen potenziellen Verkauf seiner Anleihen, seines Anleihenbestandes an einen möglichen Anleihekäufer eben ab, wenn die entsprechende Institution oder das Unternehmen zum Beispiel Insolvenz oder entsprechend nicht mehr in der Lage sein sollte, diese Anleihe zu bedienen. Und was wir da gesehen haben, ist, dass genau diese sogenannten CDS-Swaps, also die Credit Default-Swaps-Sätze, buchstäblich durch die Decke gegangen sind. Also hier haben wir wirklich extrem hohe Steigerungen gesehen. Und als eine Begründung wurde ein Interview angesehen von einem Mitglied des saudischen Staatsfonds, der sich ja Ende vergangenen Jahres an dem Finanzinstitut Credit Suisse beteiligt hat. Die hatten dort über eine Kapitalerhöhung frisches Kapital zur Verfügung gestellt und sind dadurch größter Aktionär oder mit einer größten Aktionäre mit 10% an dem Kreditinstitut geworden. Und auch da merkt man mal wieder, dass hier eher selektiv zugehört wurde. Dieser Mann hatte nämlich gesagt, dass man derzeit keine Notwendigkeit sieht, weitere Gelder in das Institut zu geben und man das auch nicht machen möchte, eben aus vielerlei Gründen. Regulatorisch gibt es halt ein Problem, weil man dann über bestimmte Schwellen kommen würde, die man nicht erreichen möchte. Auf der anderen Seite gibt es rechtliche Probleme, weil wahrscheinlich dann der Fonds entsprechend nicht größere Beteiligung an Instituten halten kann. Und was eben auch gesagt wurde, ist, dass das Institut bzw. der Investor eigentlich ganz zufrieden ist mit den Fortschritten, die man bei Credit Suisse sieht, dass man also den Einblick, den man hat, dahingehend sieht, dass die Restrukturierung planmäßig vorangeht und dass man eigentlich aus den Erwägungen heraus überhaupt keine Notwendigkeit sieht, dem Institut neues Geld zur Verfügung stellen zu müssen. Und daraus wurde ganz schnell gemacht, dass der saudische Staatsfonds kein Geld mehr zur Verfügung stellen wird, egal was kommt, nach dem Motto, und dass man das Institut gegen die Wand fahren lässt. Das war sozusagen die freie Interpretation, die die Märkte daraus gemacht haben. Was wir heute dann gesehen haben, waren, dass die Aktien von der Credit Suisse daraufhin fast 25% erneut an Kurswert verloren haben. Und wir hatten hier eine Abkehr, und zwar von den Ereignissen aus den USA eher hin zu neuen Ereignissen in Europa. Und ja, dahingehend mussten dann auch wieder die Commerzbank und die Deutsche Bank in Tauchstation gehen, hatten teilweise auch wieder über 12% an Kurswert verloren. Und das führte natürlich dazu, dass die Verunsicherung wieder zurück war. Das heißt, diesmal war sozusagen wie so eine Art Backdraft. Das spricht, diese Unsicherheit ging dann natürlich auch auf den amerikanischen Finanzsektor wieder zurück, weil man eben natürlich Befürchtungen hatte, wenn so ein großes, honoriges Institut wie die Credit Suisse gegen die Wand fahren würde, dass das natürlich nicht folgenlos bleibt für den internationalen Bankensektor. Und demzufolge ging der Druck dann in diese Richtung aus. Also man merkt schon, wir haben hier eine sehr, sehr nervöse Gemengelage. Die Nerven liegen praktisch blank bei den Investoren, weil man hier sagen muss, die sind mir schon wieder vorgeführt worden. Wer sich zurückerinnert ans Jahr 2022, der kann sich daran entsinnen, dass der große Reopening-Trade für europäische Aktien sozusagen der overcrowded Trade war in 2022. Viele Investoren haben wirklich massiv auf zyklische europäische Aktien gesetzt, haben darauf gesetzt, dass sich die europäische Konjunktur erholen wird. Und sind dann durch den Ukraine-Krieg buchstäblich vorgeführt worden und sozusagen quasi genau die gleiche Zeit, man könnte ein Déjà-vu-Erlebnis haben, sind dann mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs praktisch vorgeführt worden, mussten ihre Bestände panikartig verkaufen und haben doch teilweise hohe Kursverluste erlitten. Und jetzt hat man das wieder. Das Ganze ist natürlich in dem Ende letzten Jahres befeuert worden, dass natürlich dann europäische Institute einfach als Nutznießer der dann geänderten Zinspolitik in Europa sein würden. Das heißt natürlich, die anziehenden Zinsen haben auf der Kostenseite bei den Instituten Erleichterungen herbeigeführt. Die großen Banken mussten keine Strafzinsen mehr bezahlen für die Einlagengelder. Man hat sogar Zins bekommen. Und das hat auf der Ertragsseite geholfen. Demzufolge sind eigentlich die steigenden Zinsen in Europa so ein bisschen als Dynamisierungsfaktor für eben europäische Finanz- und Bankinstitute gewesen. Und die Investoren haben hier herzhaft zugegriffen. Viele Analysten hatten zum Kauf geraten und haben praktisch die deutschen bzw. die europäischen Banken als Favoritensektor für 2023 erkoren. Jetzt genau in dieser Situation ist natürlich dann der Umstand, den wir aktuell sehen, Gift. Das heißt, jetzt werden diese ganzen Bestände wirklich buchstäblich rausgekippt. Alle wollen den zum Notausgang raus, aber der Notausgang ist derzeit zu klein. Das heißt, wir sehen genau das, was wir momentan sehen. Also eine sehr, sehr prekäre Situation dahingehend, weil halt hier viele Investoren wieder auf dem falschen Fuß erwischt wurden, wie bereits im letzten Jahr. Und demzufolge jetzt einfach hier wirklich die nackte Panik im Gesicht zu stehen scheint, weil man natürlich dann schon wieder ein Jahr hat, wo einfach die Performance buchstäblich den Bach runtergehen könnte, weil es natürlich schwierig ist, solche Ad-Hoc-Bewegungen, solche Kursperformance-Verluste dann über das gesamte folgende Jahr oder den Restjahr noch rausholen zu können. Und das muss man halt so sehen. Zusätzlich erschwert ist die ganze Situation dadurch, dass natürlich in dem Zuge viele, viele neue Spekulationen, viele neue Gerüchte aufkommen. So wurde am Wochenende dann laut von einem Analysten einer großen amerikanischen Investmentbank, dass eventuell die US-Fed keine Zinsanhebung für die nächste Woche in Betracht ziehen könnte, dass das eben aufgrund der Situation am Bankenmarkt in den USA sinnhaft wäre, nicht die Zinsen anzuheben. Daraufhin gab es dann eben natürlich auch erstmal Erleichterungen. Viele Assetklassen hatten sich daraufhin neu ausgerichtet. Man hatte entsprechende Bewegungen, gerade eben auch bei den amerikanischen Anleihen, an den Edelmetallmärkten, in den einzelnen Währungspaaren gesehen. Also es passierte wirklich eine ganze Menge, wo viele Investoren auch wieder entsprechend natürlich auf den falschen Fuß erwischt wurden, weil man einfach vorher darauf eingestellt war, dass es eben zu einer Zinsanhebung kommen wird, ob 25 oder 50 Basispunkte, das war noch nicht ganz ausgemachte Sache, aber zumindest mal stand eine Zinsanhebung im Raum und auch 50 Basispunkte waren sozusagen im Gespräch. Das Ganze ist dann am Montag so ein bisschen erodiert worden und jetzt aber dann doch wieder zur Diskussion geworden, weil man einfach dann auch erkannt hat, dass ja die Fed eigentlich eine ganz klare Aussage dahingehend gemacht hat. Man hat sich ganz klar positioniert und hat gesagt, man guckt auf die Inflationsdaten und je nachdem, wie diese sich gestalten werden, wird man entsprechende Zinsaktivitäten, Zinsanhebungen vornehmen. Also auch eigentlich diese Aussage und Annahme, die man eben am Wochenende dann gehört hatte, eigentlich auch eher eine Aussage für den Rundordner. Also die Nervosität dahingehend doch irgendwie so ein dankbarer Auffangbecken oder dankbares Auffangbecken für allerlei Spekulationen und allerlei Annahmen. Und da sieht man also auch wieder, dass hier natürlich nicht immer nur pure Rationalität an den Börsen herrscht, sondern dass hier auch manchmal so ein bisschen, wie soll man sagen, ja, Verzweiflung, Hoffnung immer wieder zu sehen ist und dass man sich dann hier teilweise an Strohhalm festhält. Was heute so ein bisschen erschwert noch hinzugekommen ist, und dann komme ich auch schon zu Zahl 2, ist natürlich der Punkt, dass wir Konjunkturdaten aus den USA gesehen haben, und da muss ich sagen, bei den Empire State Index schon wieder zum dritten Mal in Folge wirklich ein kleiner Schockmoment, der da war. Die Daten, die da über den Ticker gelaufen sind, da musste man sich wirklich verwundert die Augen reiben, so schwach wie die ausgefallen sind, und das zum dritten Mal in Folge passt eigentlich überhaupt nicht zu der aktuellen Situation in den USA. Wir hatten zu denen auch nochmal einen Rückgang bei den Einzelhandelsumsätzen in den USA gesehen, was ebenfalls darauf hindeutet, dass da so ein bisschen die Konsumstimmung momentan an Eintrüben ist. Also insgesamt eine Situation, wo man einfach merkt, ja, die Konjunkturabkühlung ist derzeit zu sehen, und die Frage ist natürlich, ob wir tatsächlich dann eben nicht doch ein Soft- beziehungsweise ein Hardlanding oder eine Rezession in den USA sehen, weil eben die Leitzinsanhebung, die wir gesehen haben, doch entsprechende Folgen haben, hat oder beziehungsweise bereits zeigt. Also das sind so ein bisschen die Ausgangssituationen. Wir werden es sehen. Ich werde nämlich gleich in Teil 2 den Vorausgucker machen, was uns in den kommenden Tagen erwartet. Da gibt es zumindest mal zwei große Ereignisse, die man auf jeden Fall auf der Agenda haben sollte, und einige kleinere, die es auf jeden Fall auch wert sind, berücksichtigt zu werden. Bis gleich. Jodeli. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Come On, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr weiterhin dabei seid. Ja, ich habe es bereits gesagt, die kommende Woche bzw. die kommenden Tage werden nicht ohne sein, und auch gerade mit der Ausgangssituation, die wir jetzt hier vorfinden, rund um den Finanzsektor, rund um den schwachen Konjunkturdaten aus den USA und den Preisdaten aus den USA, die immer noch auf einem hohen Niveau sind, aber halt an Dynamik verloren haben, ist natürlich die Frage, was werden die Notenbanken machen? Und daraufhin werden wir schon morgen die erste Antwort bekommen, und zwar von der EZB. Die wird nämlich morgen ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Da wird es um 14.15 Uhr den Entscheid geben. Danach gibt es eine Pressekonferenz. Das ist auf jeden Fall ein Ereignis. Da sollte man auf jeden Fall an den Tickern, an den Monitoren, vor dem Radios und wo auch immer sitzen und entsprechend die Daten bzw. Aussagen von Frau Lagarde lauschen. Das wird auf jeden Fall spannend. Am Freitag gibt es dann noch weitere Daten aus den USA, die mit Sicherheit auch nicht ohne sein werden. Wir bekommen nämlich das Verbrauchervertrauen von der Uni Michigan, wo man ebenfalls nochmal ein Auge drauf haben sollte. In der kommenden Woche geht es dann weiter, am Montag gleich, mit der People Bank of China, die ebenfalls eine Zinsentscheidung bekannt geben wird, beziehungsweise glaubt man hier oder nimmt an, dass es da keine Änderung geben wird, sondern dass man alles so lassen wird. Am Dienstag wird dann die Royal Bank of Australia eben ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Und demzufolge wird man da dann eben auch sehen, was passiert. Hier nimmt man an, dass ebenfalls eine Pausierung einsetzen wird. Und am Mittwoch ist es dann soweit, da kommt dann die US-Fed und wird ebenfalls ihren Zinsentscheid bekannt geben. Dann 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Danach gibt es dann auf jeden Fall die Pressekonferenz mit zusätzlichen Aussagen, die ebenfalls spannend sein werden. Und auch die nächste Woche ganz spannend dahingehend, weil das nämlich auch wieder eine klassische Notenbankwoche ist. Es wird dann auch die Schweizer Nationalbank entsprechend kommen, aber da werde ich natürlich dann am kommenden Mittwoch nochmal drauf eingehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was von den Notenbanken gesagt wird. Wir bekommen aber natürlich auch weitere Konjunkturdaten aus den USA. Da geht es dann bereits am Donnerstag mit den amerikanischen Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung los. Dann gibt es den Philly Fed Index. Der ist natürlich dahingehend spannend, weil wir heute diesen doch katastrophalen Empire State gesehen haben. Wir bekommen die Baubeginne, Baugenehmigungen aus den USA, die dahingehend spannend sein werden, um zu sehen, wie es um den Immobilienmarkt bestellt ist. Die am Freitag dann, wie gesagt, auch das Verbrauchervertrauen von der Uni Michigan erhoben, was sicherlich ganz spannend ist. Und am Montag dann neben der People Bank of China Sitzung gibt es für Deutschland die Erzeugerpreis- bzw. Erzeugerpreisindex, auf den man mal schauen sollte. Dienstag wird dann die ZDW-Umfrage entsprechend publiziert, die ebenfalls interessant ist, sowohl Deutschland als auch für Europa. Und am Mittwoch geht es dann zum Beispiel mit den Einzelhandelsumsätzen und den Verbraucherpreisen aus Großbritannien weiter. Also es sind einige Daten, die sollte man mal so ein bisschen auf der Agenda behalten, um eben zu sehen, wie es auch auf der konjunkturellen Seite weitergeht. Aber hier sind sicherlich beziehungsweise die Großereignisse rund um die Notenbanksitzung, die wir sehen, hier natürlich ganz, ganz weit vorne, die von der EZB, sprich morgen und natürlich am nächsten Mittwoch von der US-Fed. Die sind nämlich dahingehend schon spannend, weil hier natürlich jetzt die Annahmen komplett teilweise revidiert worden sind von den Marktteilnehmern, weil man eben dann natürlich auch überrascht wurde von den Ereignissen derzeit. Ich bin selber gespannt, werde natürlich dann auch entsprechend berichten, was eben von den Notenbankern, Notenbankerinnen entsprechend publiziert und verbreitet wurde, weil man da natürlich dann auch Rückschlüsse auf die weitere Vorgehensweise von den Notenbanken und natürlich auch die Rückschlüsse auf die Aktienmärkte ziehen kann. Also sicherlich ganz, ganz spannend und ein Grund mehr natürlich auch am Freitag bei dem Börsenpodcast wieder dabei zu sein. Da gibt es ja dann sozusagen die normale Common Börsenpodcast-Ausgabe in den gewohnten drei Teilen und nicht nur diesen kleinen Wochenrückblick wie bisher. Ich bin vor allen Dingen auch gespannt, wie sich natürlich die Schweizer Nationalbank bzw. die Schweizer Regierung zu den Ereignissen von Credit Suisse äußern wird. Da warte ich eigentlich auch bis zum Wochenende irgendeine Maßnahme in irgendeiner Richtung, dass man eben auch wieder Beruhigung reinkriegt. Das ist natürlich dahingehend auch schon mit Sicherheit von Interesse, weil ja eben auch das Kreditinstitut den Namen Schweiz im Endeffekt im Namen trägt. Das heißt, hier wird mit Sicherheit die Credit Suisse von doch vielleicht nochmal von der einen oder anderen Seite Unterstützung bekommen. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ich denke, dass das auch die Hauptstory für die nächsten Tage ist. Hier also auf jeden Fall auch weiter Blickrichtung in Richtung oder auf die Aktien der Credit Suisse und wie die sich weiter darstellen werden. Vielleicht kommt auch irgendwo ein weißer Ritter her. Es kann sein, die Aktien oder beziehungsweise das gesamte Kreditinstitut ja wirklich nicht mehr teuer im Verhältnis zum internationalen Vergleich. Ich glaube, momentan die Marktkapitalisierung irgendwas um 8 Milliarden. Das ist also nicht mehr die große Welt, 8 Milliarden Schweizer Franken. Das kann so ein oder ein anderes Kreditinstitut quasi aus der Portokasse bezahlen, wenn man es so will, wenn man sich die Quartalzahlen zum Beispiel von großen europäischen beziehungsweise dann teilweise auch den amerikanischen Banken ansieht. Die würden da sozusagen ein Quartalergebnis gerade mal für hergeben müssen. Also dahingehend sollte man das auch nicht ausschließen. Hier sind jetzt also sozusagen die Karten neu gemischt worden und das sind die alle möglichen Richtungen denkbar aus meiner Sicht heraus. Ausgeschlossen werden kann derzeit nichts. Und von daher wird das mit Sicherheit spannend. Zumal auch ganz interessant war, die Credit Suisse hat ja gesagt, dass man in Amerika wieder mehr Fuß fassen will, dass man dort das Geschäft stärker ausbauen wollte. Und vielleicht gibt es da natürlich auch schon die eine oder andere Lösung. Aber wie gesagt, das sind auch alles nur Spekulationen von mir, Gedankenspiele. Wissen tut hier natürlich keiner, also diejenigen, die zumindest was wissen werden, nichts, da werden sich nicht groß dazu äußern. Und spekuliere hier, sage ich mal, nur wild drum. Ich bin mir aber sicher, dass auf jeden Fall die Credit Suisse zumindest mal als Thema bis Ende der Woche noch ein maßgebliches Thema sein wird und auf jeden Fall dann natürlich auch als über Wohl und Wehe der anderen europäischen Bankaktien entsprechend entscheiden wird. Ich denke, es ist auch ganz sinnhaft in dieser aktuellen Situation, sich mal die einzelnen Titel genauer anzusehen. Hier werden momentan wirklich viele Titel einfach in Sippenhaft genommen und wirklich abgeprügelt oder abgestraft, die eigentlich direkt damit nichts zu tun haben, die einfach nur DAX 40 Mitglied sind und wo man einfach sieht, dass hier ja die Panik einfach da ist und dass viele Investoren einfach ihre Bestände entsprechend abbauen und gar nicht groß schauen, wie es um die einzelnen Unternehmen bestellt ist. Ich denke, es sind tatsächlich einige Unternehmen auf Schnäppchenniveau, da muss natürlich jeder selber gucken, wie man das bewertet. Aber gerade wenn man als mittel- oder langfristiger Investor oder Investorin unterwegs ist, macht es durchaus Sinn, sich mal die ein oder andere Watchlist bereits jetzt zu erstellen und einfach auch mal zu beobachten. Ins fallende Messer greifen würde ich nicht, aber wenn sich hier eine Stabilisierung andeutet, ich meine, der DAX ist momentan bei 14.700 Punkten, das ist schon wirklich ein ordentlicher Schluck aus der Pulle, den wir hier aus dem Korrekturmodus heraus gesehen haben, wenn man bedenkt, dass wir in der vergangenen Woche noch bei 15.600 Punkten waren und es im Endeffekt ja in Anführungsstrichen nur eine Bankenkrise im kleineren Maßstab ist, die auch meines Erachtens derzeit wirklich herbeigeredet wird, als wirklich eine sich darstellt. Aber auch da werden wir sicherlich in ein, zwei Wochen wesentlich schlauer sein. Bis dahin wird noch viel Wasser den Rhein hinunterfließen. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt. Heute eine längere Ausgabe, aber ich denke, die Umstände und die Ereignisse an den Börsen waren es wert, mal in dieser Form zusammengefasst zu werden. Wenn dir das Format gefällt oder euch gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da. Wenn nicht, einen Daumen runter. Schreibt mir gerne in die Kommentarzeile rein, was ihr von diesem Format hält. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich einen schönen Abend, eine schöne Restwoche und würde mich freuen, wenn ihr am Freitag wieder reinhört hier bei Come On, beziehungsweise auf meinem YouTube-Kanal Andreas Lipko mal vorbeischaut. Da gibt es nämlich jeden Tag Starten den Tag und Lipkos Coffee Break. Da mache ich dann immer mal einen Rückblick auf die europäischen Börsen. Ansonsten alles Gute, macht's gut, bis demnächst wieder. Ciao, ciao.